Diese Episode wird unterstützt von den Immobilienfreunden. Du hast Erfahrungen gesammelt im Immobiliengeschäft, ob in Buy and Hold, in der Aufteilung, im Handel oder im Neubau, dann könnte das hier genau das Richtige für dich sein. Die Immobilienfreunde sind ein Club, in dem sich erfahrene Investoren und Unternehmer regelmäßig auf Events treffen, in Deutschland oder im Ausland, für echten Austausch auf Augenhöhe, gemeinsame Case Studies und gegenseitige Unterstützung. Wenn du das suchst, findest du weitere Informationen auf immobilien-freunde.de und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit der Episode von heute.
Es ist soweit, eure Fragen und die Antworten, die wir dann hoffentlich finden können. Was passiert mit den Zinsen? Lohnt sich der Immobilienkauf in den USA? Soll man Berlin meiden oder dort eben kaufen? Das sind nur einige eurer Fragen, darum geht's heute und hier sind die Fragen im Überblick. Ihr habt zuletzt wenig über die Zinsen gesprochen, wie geht es weiter? Immobilien in Deutschland entwickeln sich nur schwach, im Ausland gibt es scheinbar mehr Chancen, zum Beispiel in den USA lohnt sich ein Kauf im Ausland. Ihr habt erklärt, dass eine Vergesellschaftung in Berlin Folgen für ganz Deutschland hätte. Wohin geht denn das Kapital? Gibt es eine Umschichtung in andere Assetklassen? Wie ist der aktuelle Stand beim Heizungsgesetz? Kommen die Regeln tatsächlich wie geplant? Die Vermögensteuer ist sehr populär. Muss man sich darauf einstellen, dass sie über kurz oder lang doch kommt? Was ratet ihr Investoren mit Blick auf Berlin, schnell kaufen oder verkaufen? In mehreren Folgen habt ihr beschrieben, wie sich die regulatorischen Eingriffe, Mietenkataster, Renditeobergrenzen, möblierte Wohnen, Indexmieten und so weiter auf den Markt auswirken. Ab welchem Punkt würdet ihr sagen, ist der private Kleinvermieter am Ende und gibt es dazu schon konkrete Zahlen? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findest du in dieser Episode der 1A Lage und jetzt wünschen wir dir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Gemeinsam mit den Immobilienfreunden, dem exklusiven Club für Immobilieninvestoren und Unternehmer, präsentieren wir euch die 1A Lage. Das ist der Podcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A Lage der Immobilienpodcast. Und heute haben wir es also wieder erreicht. Es ist das Staffelfinale, es ist die Folge 15 und die ist reserviert für eure Fragen. Und da wollen wir heute durchflügen. Da wollen wir auch gar nicht lange Vorbemerkungen machen. Es ist ein buntes Potpourri an Themen aus der vergangenen Staffel. Und wenn wir über wissenschaftliche Antworten reden, dann brauchen wir ihn natürlich, unseren Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Moin, lieber Michael.
Hallo, lieber Hauke, grüß dich.
Also, Frage Nummer 1. Steigen wir ein. Ihr habt zuletzt wenig über Zinsen gesprochen. Wie geht es weiter? Michael, sag doch mal, wie geht's weiter, deine Glaskugel?
Ja, es bleibt herausfordernd, aber es ist immer wieder etwas, was gefragt wird und wo natürlich alle eine Antwort haben wollen. Wenn wir so einfach mal auf die Zinsstrukturkurven gucken, also auf die Unterschied zwischen den kurz- und langfristigen Zinsen, dann hat sich wenig getan. Also zum Hintergrund, wenn die beiden Kurven eng beieinander sind, wenn der Abstand relativ gering ist, dann spricht das eher für eine Zinssenkung. Wenn der Spread normal ist, eher für so eine Seitwärtsbewegung. Und tatsächlich ist das wahrscheinlich immer noch das wahrscheinlichste Szenario, dass die Zinsen eher auf dem bisherigen Niveau bleiben. Aber es gibt vielleicht eine interessante Sache. Wir waren ja eigentlich schon relativ weit beim Iran-Konflikt. Ja, schien ja die ganze Zeit auf einen Friedensschluss hinauszulaufen. Und wenn man dann mal schaut, wie die Erwartungen, die Zinserwartungen der Zentralbanken, aber auch vieler anderer Banken waren, dann waren die deutlich niedriger, etwa 60 Basispunkte als das, was wir jetzt haben. Also man könnte durchaus argumentieren, dass der Iran-Krieg rund 50, 60 Basispunkte ausmacht. Und das heißt, wenn es wirklich einen nachhaltigen Frieden und eine verlässliche Situation gibt, dann könnten die Zinsen natürlich auch entsprechend sinken. Ja, das wäre sozusagen für die mittelfristige Sicht das, was Optimisten sagen könnten. Aber bei dem Thema bin ich noch auch nicht mehr so ganz optimistisch. Das geht ja hin und her. Und insofern muss man das sicherlich beachten. Aber es ist, wie gesagt, die Chance, wenn es da eine nachhaltige Verbesserung der Situation gibt, dann könnte es etwas runtergehen mit den Zinsen. Und wenn wir jetzt zumindest mal so mutig wären und sagen, naja, in 2 bis 3 Jahren ist das definitiv gelöst, dann verheißt das zumindest eine gewisses Absenkungspotenzial, zumal wenn eben auch die Inflationsraten entsprechend runterkommen.
Ja, ich finde das Thema Zinsen auch schwierig, aber das ist ja schon seit dem letzten Zinssprung so, dass ich dachte so, irgendwie sehen wir hier einen Herdentrieb. Insofern glaube ich, es macht total Sinn, die öffentliche Berichterstattung zu verfolgen, weil offensichtlich folgt die Zinslogik auch einer Erwartungslogik in den einschlägigen Medien Veröffentlichungen. Jedenfalls, also das spielt ja dann die Erwartung in die Preise wieder und dann gibt's Preiserhöhungen und so weiter und so weiter. Also insofern, ich glaube, das könnte eine Rolle spielen. Aber
naja, es ist eher ein bisschen anders. Also die Zentralbanken versuchen möglichst klar zu kommunizieren, damit es keine zu großen Überraschungen gibt und entsprechend keine so großen Verwerfungen. Ja, und insofern, ja, natürlich, sie müssen reagieren, wenn die Inflation steigt oder wenn die Inflationserwartungen steigen. Das ist die maßgebliche Relevanz. Aber der Zinssprung, den wir auch erlebt haben, kumulierte natürlich auch damit, dass eben die Interventionen in die Staatspapiere nicht mehr in der Weise durchgeführt wurden. Ja, also das erklärt, warum wir auch längerfristig diesen großen Abstand zwischen dem haben, was wir Ende der 10er Jahre hatten und jetzt haben.
Okay, dann kommen wir zur nächsten Frage. Immobilien in Deutschland entwickeln sich nur schwach. Im Ausland gibt es scheinbar mehr Chancen. Zum Beispiel in den USA lohnt sich ein Kauf im Ausland. Lieber Michael.
Ja, also ich glaube, es gibt schon spannende Märkte. USA ist immer mal wieder auch genannt worden als spannender Markt. Wir haben da weniger Mietpreisregulierung. Wir haben eine sehr ordentliche wirtschaftliche Entwicklung. Entsprechend sind das natürlich schon spannende Märkte. Aber man muss natürlich auch sagen, gerade so ein Auslandsinvestment, wie auch in den USA, hat natürlich spezifische Risiken. Da kommt dann zum Beispiel der Wechselkurs mit rein. Da kommt aber auch so ein Thema rein wie Regulierung. Und ich meine, man muss einfach sehen, die Regierung Trump hatte ja schon mal angekündigt, dass diejenigen internationalen Investoren, die amerikanische Staatsanleihen haben, eine Zwangskonvertierung mitmachen müssen. Ja? Und insofern muss man zumindest ein gewisses Risiko auch mit einpreisen, dass es auch bei Immobilien, die von Ausländern gehalten werden, in den USA irgendwann zu einer Art Sanktion kommen kann. Das muss man zumindest im Hinterkopf behalten. Also es gibt spezifische Risiken. In Europa ist es natürlich so, dass ich dann in der Eurozone keine Wechselkursrisiken habe, aber da ist es einfach ganz entscheidend, auch die steuerlichen Dinge mit zu beachten. Also es gibt dann teilweise eine Veräußerungsgewinnbesteuerung, es gibt aber auch eine sogenannte Quellenbesteuerung. Und da kann die steuerliche Situation oftmals ungünstiger sein. Wir haben ja eine Folge gemacht, wo es auch um den Vergleich Selbstnutzung, Vermietung geht, wo eigentlich dann auch so ein Vergleich drin ist in unserer Studie, wie relevant oder wie wird denn die Vermietung international besteuert? Und da kam ja auch raus, naja, die steuerlichen Regeln sind da relativ gut in Deutschland. Ja, und das heißt im Ausland oftmals auch weniger vorteilhaft. Auch sowas muss man eben berücksichtigen. Aber ja, es gibt da sicherlich spannende Möglichkeiten, aber die Komplexität ist dann einfach nochmal viel größer. Und insofern muss man da sich sehr gut beraten lassen. Und das können wir hier im Rahmen dieses Podcasts nicht in der Weise leisten.
Ja, genau. Ich würde auch nur den letzten Punkt, den du genannt hast, unterstreichen. Es ist einfach komplex, ne? Man hat einen anderen Rechtskreis. Auch wenn man im europäischen Ausland ist, hat man einen anderen Rechtskreis, im Zweifelsfall einen anderen Gerichtsstand. Ich habe auf jeden Fall erhebliche Reisekosten, um zu meinem Asset zu fahren. Und im Zweifelsfall bin ich immer darauf angewiesen, dass mich lokale Experten beraten. Für die meisten von uns gilt, dass auch eine Sprachbarriere real ist, egal wie gut wir Englisch reden, der andere muss es ja auch können. Also ich würde immer sagen, dadurch, dass es nicht der gleiche Rechtskreis ist, alleine dadurch hat man schon erhebliche Mehrkosten. Das heißt, die Opportunität muss gigantisch groß sein und dann muss ich mir ganz genau angucken, auf wen kann ich mich da draußen verlassen. Insofern Das wäre so mein Blick auf die Dinge, weil immer dann, wenn ich den deutschen Rechtskreis verlasse, dann erlebe ich Überraschungen, die ich vorher nicht auf der Pfanne hatte. Insofern bin so hin und her gerissen, ob das so eine richtig gute Geschichte ist und ob das dann nicht, also abgesehen von den steuerlichen Themen, dann am Ende die Opportunität killt. Dann die dritte Frage. Ihr habt erklärt, dass eine Vergesellschaftung in Berlin Folgen für ganz Deutschland hätte, weil Banken und Investoren das Standortrisiko neu bewerten würden. Meine Frage ist die umgekehrte. Wohin fließt das Kapital dann? Profitieren andere europäische Märkte wie die Niederlande oder Spanien oder sehen wir hier eher eine Umschichtung in ganz andere Assetklassen? Na Michael, was sagst du?
Ja, ist eine sehr interessante Frage, die auch nicht so einfach zu beantworten ist. Also es gibt natürlich schon Investoren, die das spannend finden, generell in Deutschland zu investieren. Man muss ja auch einfach sehen, der Mietwohnungsmarkt in Deutschland ist ja schon besonders. Einen so großen Mietwohnungsmarkt gibt es in anderen Ländern meistens nicht. Es gibt zwar auch Mietwohnungen, aber oftmals eher sozial gebunden. Insofern ist das schon ein besonderer Markt. Die Frage jetzt, wohin geht das Geld dann? Ich glaube, es gibt sicherlich auch andere Länder, das haben wir gerade ja auch schon angerissen, die spannend sind. Gerade für institutionelle Investoren stellt sich die Situation da ein bisschen anders dar. Die können eben auch mit dieser Komplexität besser umgehen. USA ist da natürlich spannend, sicherlich auch andere Länder mitunter. Wir haben ja in vielen Ländern auch durchaus das Problem, dass die Bautätigkeit hinter dem Bedarf zurückbleibt, also entsprechend da auch große Knappheiten sind. In vielen Ländern ist auch das Thema möbliertes Wohnen noch ein großes Thema, wo eben auch Chancen gesehen werden. Aber ich glaube, es gibt jetzt hier nicht den einen oder Markt, wo man reingehen kann. Dazu kommt eben auch das ganze Thema anderer Assetklassen. Ich glaube, da gibt es schon auch Opportunitäten. Ob das nun im Bereich Wagniskapital ist, also Start-up-Gründung beispielsweise, das ist sicherlich auch für institutionelle Investoren interessant, aber eben natürlich auch das ganze Thema Rechenzentren beispielsweise. Ja, das ist nach wie vor ein Riesenthema und insofern könnte ich mir schon vorstellen, dass es hier auch ja Ideen gibt, in solche Assetklassen zu gehen.
Ich habe schlicht und greifend keine Ahnung, ich weiß es nicht. Insofern lassen wir das, was der Professor sagt, mal so stehen. Alles nur geschätzt. Dann kommen wir zur nächsten Frage, nämlich, da bist auch du wieder gefragt mit deiner Expertise. Es geht um die Frage, wie ist der aktuelle Stand beim Heizungsgesetz? Kommen die Regeln tatsächlich wie geplant?
Ja, wir produzieren jetzt ein bisschen vor, deswegen kurzes Wort zur Vorsicht, aber mein Stand ist, es gibt hier einfach Verzögerungen. Ursprünglich war das Inkrafttreten schon für den 1. Juli 26 geplant. Dazu kam es nicht. Ich denke, das Ganze durchläuft noch die Sitzung im Bundestag und dann muss es ja auch vom Bundesrat noch abgesegnet werden. Also das wird erst wahrscheinlich im Oktober der Fall sein. Und insofern ist nun das Inkrafttreten eher für den 1. November vorgesehen. Das heißt, es gibt natürlich auch eine gewisse Rechtsunsicherheit. Ja, gilt jetzt die 65%-Regel, gilt sie nicht? Die Bundesregierung hat jetzt diese 65%-Regel. Das heißt, du musst 65% erneuerbare Energien bei neu eingebauten Heizungen erfüllen. Das haben sie erstmal ausgesetzt bis zum 1. November. Aber wie gesagt, es bleibt noch ein bisschen Unsicherheit, wie das Ganze am Ende ausgestaltet wird. Wir haben ja schon mal eine Folge dazu gemacht. Ich glaube, das Wesentliche wird beibehalten. Also gerade auch die Biotreppe, ja, also dass du eben bei Gas mehr und mehr Wasserstoff hinzufügen musst, dass es eben die Kosten für die Nutzungsentgelte gibt und dass es eben auch eine stärkere Teilung zwischen Vermieter und Mieter gibt. Wenn man eine Gasheizung einbaut, das wird sicherlich alles bleiben. Aber an Details kann man sicherlich noch was, wird vielleicht auch noch was verändert.
Sehr gut. Also wir sind eine Woche vor dem Veröffentlichungsdatum dieser Episode. Insofern ist es wahrscheinlich aktuell, wenn du es hörst. Genau, dann kommen wir zu der Frage. Die Vermögensteuer ist sehr populär. Muss man sich darauf einstellen, dass sie über kurz oder lang kommt?
Ja, es gibt immer mal so Umfragen, die dann zeigen, oh, der Großteil der Menschen ist für die Vermögensteuer. Ja, warum? Weil der Großteil der Menschen eben keine Vermögenssteuer zahlen müsste. Ja, also ich glaube, gerade solche Steuern sind populär, die nur ein paar zahlen. Und natürlich gibt es auch viele, die sagen, naja, die Vermögenskonzentration ist sehr hoch. Also wäre doch eine Vermögenssteuer naheliegend. Und natürlich wird die Linke und auch Teile der SPD und der Grünen immer wieder darauf pochen. Aber was man einfach sehen muss, die ist halt relativ schwierig zu erheben. Ja, das Bundesverfassungsgericht, es gab ja mal die Vermögenssteuer auch in Deutschland. Das Bundesverfassungsgericht hat eine Aussetzung erzwungen, weil sie gesagt haben, das wird nicht gleichmäßig besteuert, weil eben die Werte nicht angemessen erhoben werden. Ja? Das heißt, Finanzvermögen kann man relativ leicht messen, aber man muss eben die Immobilien bewerten, man muss die Unternehmen bewerten, man muss viele Sachgegenstände bewerten, Kunstschätze etc. Und das ist natürlich wahnsinnig aufwendig und das muss man eigentlich letztlich sehr detailliert machen, damit man dann auch eine faire und gleichmäßige Vermögensbesteuerung hinbekommt. Das ist eine Thema, das heißt, der Ertrag im Verhältnis zu den Kosten ist nicht gut. Und das andere ist, wir haben eben ein Riesenproblem mit Unternehmen. Weil für ein Unternehmen ist eine Vermögenssteuer letztlich nichts anderes als eine Substanzsteuer, gerade wenn es eben wirtschaftlich nicht so gut läuft, was wir ja immer noch bei vielen Unternehmen haben. Das heißt, wenn ich jetzt eine niedrige Vermögenssteuer einführe, ist das mitunter eine Substanzsteuer, die eben eine Insolvenz nochmal erhöht und die Gefahr einer Insolvenz erhöht und eben die Leistungsfähigkeit der Unternehmen massiv beeinträchtigt. Und ich glaube, diese Probleme, beide Probleme wird man nicht in den Griff bekommen. Deswegen, wir haben ja gesehen, jetzt in der Reform hat die SPD dann diese Reichensteuer und die Superreichensteuer durchgesetzt. Also nochmal ab 280.000 Euro Einkommen 47% Grenzsteuersatz. Das ist auch schon im Übrigen etwas, was vor allen Dingen Unternehmen tragen. Aber ich glaube, darüber hinaus wird man nicht gehen, weil es einfach zu viel Rückwirkungen gibt. Gibt es dann eine absolute Sicherheit? Nein. Aber wie gesagt, ich halte es auch nicht für angemessen, zu viel Angst zu machen mit einer Substanzbesteuerung.
Ich glaube, die kommen mit immer neuen Ideen. Ich habe im Moment nicht den Eindruck, dass da irgendwie maßvolles Politikgestalten der Weg ist, den, zumal, wie du schon gesagt hast, es sind halt diejenigen, die es nicht ausbaden müssen, die am Ende dafür stimmen. Insofern ist das an dieser Stelle, wäre es eigentlich an der Politik zu sagen, wir schützen hier eine Minderheit, weil sie wichtig für unser Land ist, auch wenn es vermeintlich ungerecht sein oder ungerecht wahrgenommen werden könnte. Brauchen wir halt auch die Großen, weil es natürlich auch eine Perspektive eröffnet. Guck mal, dahin kann man sich entwickeln und nicht die Perspektive nimmt im Sinne von, ist sowieso egal, ob du es richtig gut hinkriegst in diesem Leben oder nicht, weil der Staat nimmt ja alles andere. Das ist ja so ein bisschen, was am Ende auch zu einer Trägheit in der Wirtschaftstätigkeit führt. Und ich glaube, an alle Politiktreibenden, die hier auch unseren Podcast hören, sei gesagt, wenn man die Perspektive auch es schaffen zu können, auch reich werden zu können, aus einer Marktwirtschaft entfernt, dann nimmt man die Dynamik einfach völlig. Das heißt, das Signal davon wäre einfach auch für diejenigen, die eigentlich sowas wie einen Aufstiegsgedanken oder einen Ich-schaffe-was-Gedanken haben, die sagen sich dann gut, aber nicht in Deutschland. Also das ist sozusagen, ich glaube schon, dass die mit einer Vermögenssteuer in welcher Form auch immer kommen, aber ich glaube, es ist das komplett falsche Signal, weil es uns lähmt. Auch so diese Anomalie mit den 10 Jahren, die ich meine private Immobilie dann steuerfrei verkaufen kann und so. Ich glaube, das sind alles Dinge, da werden sie irgendwann ihre gierigen Zähne reinschlagen und versuchen, denjenigen, die davon profitieren können, irgendwie davon abzubringen. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Das ist nichts Fundiertes. Genau.
Wir müssen da beide in die Glaskugel schauen.
Ja, genau. Es ist, ja, aber also insgesamt ist ja Politik im Moment so ein bisschen außer Rand und Band. Ich glaube, das kann man mal so zusammenfassen. Was ratet ihr Investoren mit Blick auf Berlin, wo wir gerade beim Thema sind? Schnell verkaufen oder weiter kaufen? Da geht's nämlich genau los. Sind die eigentlich nur quartalsirre oder ist das in der Wolle geprägt sein? Irre steckt dahinter. Irrsinn.
Also Berlin ist ja wirklich ein spezieller Fall. Wir haben ja im Podcast immer mal wieder auch über Berlin gesprochen. Was spricht für Berlin? Berlin ist die größte deutsche Stadt, hat aber immer noch großes Aufholpotenzial. Wenn wir einfach Berlin vergleichen mit München, aber natürlich auch mit London, mit Paris oder vielen anderen Standorten, dann stellen wir fest, da sind einfach noch viele Potenziale. Auch wirtschaftlich, ja. Also Berlin ist immer noch der Standort, der wirtschaftlich stark aufholt, wo wir viele Startups haben, wo wir aber auch sehr viel etablierte Tech-Firmen haben, wo wirklich etwas passiert, ja, wo wir eine starke Zuwanderung haben. Und insofern sind die langfristigen Perspektiven für Berlin einfach sehr, sehr gut. Ja, das ist das, was den Markt interessant macht. Das ist ja auch das, was eben die vielen internationalen Investoren anzieht. Warum sagen die, wir kaufen in Berlin? Weil sie genau darauf setzen, Berlin wird über kurz oder lang an eben Paris oder andere Standorte aufschließen. Ja, oder zumindest München überholen. Das ist die klare Erwartung. So, und jetzt kommt die Sollseite. Das ist natürlich die Politik. Ja, die mitunter ja auch wirklich versucht, diese wirtschaftliche Entwicklung auszubremsen. Und 20. September wird gewählt, durchaus die Chance auf eine grün-rot-rote Politik oder rot-grün-rote Politik. Und wir haben ja auch diskutiert über die vielen Maßnahmen, die man da vorhat, Sozialquoten, Verpflichtungen zur Vermietung an Obdachlose war dabei, aber natürlich auch solche Dinge wie ein Mietendeckel, wie starke Vorgaben, wie noch mehr Milieuschutz und. Natürlich würden sie auch am liebsten vergesellschaften, das wird ja wahrscheinlich ausgeschlossen, aber die Stimmungslage ist da schon schwierig. So, und jetzt würde ich sagen, für wen ist Berlin interessant? Ich glaube, es ist interessant für diejenigen, die wirklich einen langen Atem haben und die eben gute Nerven haben und sagen, okay, also irgendwann ist der Irrsinn doch auch mal vorbei. Irgendwann wird doch auch in Berlin mal Rationalität herrschen. Ja, und für diejenigen ist Berlin, glaube ich, spannend. Für die, die sich zu sehr aufregen, und damit beschäftigen und aber auch vielleicht darauf angewiesen sind, vielleicht auch mal kurzfristig verkaufen zu müssen, für die ist das eher ein schwieriger Markt. Ja, und da würde ich dann sagen, dann sollte man vielleicht eher ins Umland von Berlin gehen. Da sind auch große Perspektiven, da ist deutlich weniger Regulierung, da partizipiert man aber letztlich auch an dieser starken Entwicklung. Aber klar, die Premiumlagen in Berlin, die werden deutlichen Aufschwung nehmen, aber man muss mitunter durch ein schwieriges regulatorisches und politisches Tal mit viel Druck vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle umgehen können. Das muss man halt wissen, ob man das möchte.
Ja, Berlin. An dieser Stelle möchte ich ganz kurz ein Thema anreißen, das zeigt, wie sehr natürlich Politik auch Stadtbild gestalten kann, und das haben wir ja in Berlin genauso. Das ist das Thema Wien. Wir sind angeschrieben worden zum Thema Wien. Beide Seiten, also sowohl diejenigen, die dem Mietpreisbremse Freunde sind, als auch diejenigen, die sagen, dass die Zerstörung nutzen Wien als ihr Lieblingsbeispiel. Dazu machen wir nochmal eine neue Folge. Wir haben dazu schon eine Folge gemacht. Wir wollen das jetzt hier nicht abschließend bearbeiten, nur der Hinweis, Politik kann eben eine Stadt doch maßgeblich gestalten und auch wie sie sich entwickelt. Insofern mit Blick auf Berlin, das ist schon eine Anomalie, die man ernst nehmen muss, würde ich behaupten. Also diese politische Kultur dort, die macht es denjenigen, die da in Immobilien investieren wollen, schon erheblich schwer.
Naja, man muss ja nur mal auf die Social Media Accounts der Linken gehen. Ja? Die hören nicht auf, die Immobilienwirtschaft kontinuierlich als Mietenmafia zu bezeichnen. Ja, das geht mitunter so weit, dass dann beklagt wird, die CDU geht gegen Clankriminalität vor, aber nicht gegen private Vermieter. Ja, und in der Weise wird da auch eine Stimmung aufgebaut. Ja, gegen eigentlich normales Unternehmertum. Und das ist natürlich schon etwas, wo ich einfach sagen würde, da werden auch Grenzen überschritten. Ja? Und da müssten sich eigentlich auch andere Parteien viel stärker positionieren. Ja? Aber das findet tatsächlich nicht statt. Also Berlin ist da tatsächlich ein ganz spezieller Markt. Und naja, das macht es natürlich so spannend. Ne? Auf der einen Seite diese großen Chancen, die da sind, aber auf der anderen Seite diese wirklich auch politisch vergiftete Stimmung.
Ja, Berlin. Ich bin mit dieser Stadt nie warm geworden. Und das ist kein Angriff an diejenigen, die da sind und es toll finden. Aber irgendwie, es gibt einfach kulturelle Unterschiede. Ist ja auch in Ordnung. Kommen wir zur siebten Frage. In mehreren Folgen habt ihr beschrieben, wie sich regulatorische Eingriffe häufen. Mietenkataster, Renditeobergrenze, möblierte Wohnungen, Indexmieten. Ab welchem Punkt würdet ihr sagen, dass der private Kleinvermieter schlicht aufgibt und verkauft? Gibt es schon belastbare Daten, dass dieser Kipppunkt näher rückt? Und was würde das für den Mietmarkt konkret bedeuten? Michael. Da ist doch Daten gefragt. Du bist dran.
Ja, ich glaube tatsächlich, da gibt's nicht diesen einen Punkt. Ja, das ist nicht wie bei den Wettermodellen, wo man dann sagt, okay, dann und dann, wenn die Temperaturen noch ein bisschen steigen, dann kippt alles um. So ist es tatsächlich nicht, sondern das ist hier ein kontinuierlicher Prozess. Das liegt einerseits daran, dass wir sehr unterschiedliche Vermieter haben, mit einem sehr unterschiedlichen Professionalisierungsgrad. Wer die Folge beim letzten Mal gehört hat, sehr empfehlenswert mit Christian Krönke, der hat ja dann auch gesagt, naja, Regulierung ist ja auch sogar eine Chance für sehr professionell aufgestellte Investoren. Die können damit umgehen, ja, und die sehen dann auch ihre Marktchancen, weil andere aufgeben. Aber wir sehen natürlich schon, auch wenn wir Umfragen von Haus und Grund verfolgen, da gibt es viele, die zunehmend frustriert sind. So, aber die verkaufen jetzt nicht direkt, sondern es ist vielleicht auch eher so, dass dann, wenn vererbt wird, man dann eher sagt, na komm, jetzt verkaufe ich's, ja, also ich möchte es gar nicht fortführen, was der Papa oder die Mama da aufgebaut hat, die haben damit nur gekämpft. Na, es ist ohnehin, viele ältere Vermieter, die jetzt vielleicht nicht unbedingt sagen, ich verkaufe jetzt direkt, die quasi die Finanzierung ja auch einigermaßen durchhaben, aber wo dann die nächste Generation einfach sagt, na, ich leg's jetzt lieber doch in ETF an, ja? Da habe ich diese ganzen Ärger nicht. Und ich glaube, deswegen ist das so ein kontinuierlicher Prozess, dass mehr und mehr private Kleinvermieter sich rausziehen. Die Wohnungen bleiben dann nicht leer, sondern sie werden von anderen gekauft. Sie werden von größeren Investoren mitunter gekauft oder vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle an Selbstnutzer, wobei das ja auch nicht so ganz einfach ist. So, und was bedeutet das für den Mietwohnungsmarkt? Ich glaube, die Vielfalt geht einfach verloren. Ja, das Besondere am deutschen Mietwohnungsmarkt ist ja eigentlich, dass wir in allen Segmenten auch Mietwohnungen haben. Wir haben viele Länder, da muss man zwangsläufig ein Eigenheim kaufen. Da muss man, wenn man eine gute Wohnung haben möchte, eine hochwertige Wohnung haben möchte, kaufen. Hier gibt es eben zahlreiche Mietwohnungsangebote. Und das liegt eben auch an den privaten Vermietern, die eben nicht nur die Standardwohnung in der 10-Etagen-Block haben, sondern eben deutlich variableres und flexibleres Angebot, vielfältigeres Angebot. Und das fällt eben zunehmend weg und das würde natürlich schon eine Einschränkung im Mietwohnungsmarkt bedeuten. Plus, dass man eben hier gerade auch Vermietergruppen trifft, die oftmals durchaus vorsichtig sind mit Mieterhöhungen, die oftmals lange gar nicht Mieten angepasst haben, weil sie vor allen Dingen am guten und unkomplizierten Verhältnis mit den Mietern interessiert sind. Und wenn dann eben zunehmend professionelle Vermieter da sind, naja, dann ändert sich eben auch etwas. Und ich glaube, das tut sich die Politik eigentlich keinen Gefallen.
Ich finde, es ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass man genau das Gegenteil tut, was man eigentlich politisch wollen sollte. Die Leute sorgen vor, sehr privat und sagen, ich schließe meine Versorgungslücke, das ist ja so eine Perspektive, dann sind sie die vermeintlich freundlicheren oder zugänglicheren Vermieter gegenüber ihren Mieter und am Ende haben wir dann eine Professionalisierung, das heißt noch weniger Menschen mit privaten Immobilienbesitz, die dann alle daran partizipieren, wenn es auch eine Aufwertung gibt. Das sind alles so Themen, wo ich so denke, wieder ein gutes Beispiel dafür, dass der Gesetzgeber etwas versucht zu regulieren und das Gegenteil erreicht. Aber das hatten wir schon so oft leider. Insofern, wir hoffen immer noch, dass jemand, der es beeinflussen kann, dann hier auch mal zuhört und sagt, so liebe Leute, ich habe da was gefunden. Wir hören uns jetzt mal 284 Episoden 1a Lage an und ignorieren das nicht alles. Vielleicht kriegen wir dann auch einen bösen Brief, aber ich wäre sehr gespannt auf die Diskussion. Das war's dann für diese Eure Fragen-Episode. Wir sind einmal durch. Danke dir, Michael, für deine Einordnung, Aufklärung und für die weiteren Einblicke. Ich danke dir da draußen fürs Interesse. Wenn du magst, abonniere uns gerne, kommentier uns gerne, egal wo du uns hörst. Du würdest uns wahnsinnig damit helfen. Auch auf YouTube können wir deine Unterstützung gebrauchen. Und ab nächste Woche Donnerstag beginnen wir dann wieder von vorne mit der ersten Episode der 18. Staffel. Ich freue mich auf euch, wenn ihr mögt. Und bis dahin genießt den Sommer und macht's gut. Tschüss.
Tschüss zusammen.
Du bist Immobilieninvestor oder Unternehmer und suchst nach einem hochkarätigen Netzwerk, um dich mit Gleichgesinnten auszutauschen? Dann sind die Immobilienfreunde genau das richtige Format für dich. Informiere dich noch heute über eine Mitgliedschaft in dem exklusiven Immobilienclub auf www.immobilien-freunde.de. Sämtliche weiterführenden Links findest du auch unten in den Shownotes, genau wie Kontaktmöglichkeiten sowohl zu unserem Kooperationspartner, den Immobilienfreunden, als auch zum Team der 1A-Lage.